things came from the snow. Nazis.
Det här var onda satans jävla.
Zombies awakened to complete a task given to them.
The only answer to stopping them is right here.
Let's finish this.
Liebe Zielgruppe, wenn man das abgelaufene Jahr zusammenfassen wollte, müsste man es wohl unter das Motto stellen, die Deutschen kommen zu sich selbst. Dabei muss man gar kein ideologiekritischer Hardliner sein, um das Gefühl zu kriegen, nein, um die Erkenntnis zu gewinnen, dass die deutsche Gesellschaft in quasi allen Teilen nun endgültig verrückt geworden ist. Anlässlich des Einzugs der Alternative für Deutschland in diverse Länderparlamente und in das Bundesparlament war das gesellschaftspolitische und mediale Schauspiel, wie damit umzugehen sei und was hier denn eigentlich genau passiere, an Erbärmlichkeit kaum zu überbieten. Teilweise aus echter, manchmal sogar aufrichtiger Ratlosigkeit, wesentlich häufiger aber wohl aus der objektiven Unmöglichkeit heraus, sich als Partei, als Medienprodukt, als gesellschaftspolitische Gruppierung von den ideologischen Grundpfeilern der AfD und ihrer außerparlamentarischen Fußtruppen zu distanzieren. Es hat in einer atemberaubenden Geschwindigkeit einen Normalisierungsdiskurs gegeben, der in nur wenigen Monaten eine große Zahl politischer Tabus und No-Gos der Nachkriegsordnung zerschlagen hat. Ein reaktionärer Rollback, dem sich bis auf wenige Ausnahmen alle Akteure willig angeschlossen haben. In jeder an sich schon unerträglichen Talkshow der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten konnten die Neufaschisten ihre Sichtweisen der Dinge im netten Plausch erläutern, gegebenenfalls mit Schaum vor dem Mund rechtfertigen und sich als Stimme des von ihnen definierten Volkes gerieren. In jeder bürgerlichen Tageszeitung quälten sich die Leitartikler mit der bigotten Frage, ob sie denn eine politische Realität wie die Gaulands und Höckes ignorieren könnten, ohne jemals eine Antwort auf die entscheidende nach dem Wie zu suchen. Georg Seslin hat dies in der Zeitschrift Konkret in einer Artikelreihe zu Populismus und Demokratie zusammengefasst.
Das Wir, das der Rechtspopulismus in Stellung gegen die anderen bringt, scheint leicht in Bewegung zu bringen zu sein. Ein wesentlicher Bestandteil ist das Mitmachen der Medien. Sie haben den Rechtspopulismus miterfunden und, insofern sie sich hauptsächlich mit seinen phänotypischen Erscheinen beschäftigten, anschlussfähig gemacht. Man verweigert den Blick nach innen, nämlich in den faschistischen Kern.
Am Ende steht nur noch die Frage im Raum, ob gegen eine gewählte proto-faschistische Formation im Bundestag Fußball gespielt werden soll oder eher nicht. Und ob das probate Mittel der politischen Auseinandersetzung nicht sowieso die akzeptierende Sozialarbeit wäre. The police are chase we, the beast can catch me. When I see his big stick, him deal me a lick. So what, I'm least nine, not nine, have to go free. Not even a fine for the tower, I'm listening, man. Your connection, stop this infection. Defending, defending, defending the community. So fascists and brick line looking for a fight. Police doing nothing but look for black. Another 40 lights. IDF, we're about to strike, huh?
the fuckers in the head. Kick the fuckers in the head.
Why don't you? To entertain you, dance with me, you're laughing all the way through. For the deets, I come follow we, huh? Follow we, follow we, follow we. I'm the MC, professional, that's what I am to all you amateurs. I don't give a damn, never come here, cynical, music, get difficult. When it comes to violence, back up the physical, mental. The physical, mental. I look, can't take this place, my intent, my crying out, through the element. Through the element, funny that shit. My nationality, responsibility, it's my poverty. Hip to this, come skip to this, grip to this, move to this. So you never can't miss the list. Of the ADFPS.
Bei der anscheinend recht mühsamen Einschätzung, womit man es bei der AfD eigentlich zu tun hat, und der darauf folgenden Frage der Relevanz und eventuellen Gefährlichkeit ihrer Etablierung, schlägt der bürgerliche Diskurs muntere und teils irre Kapriolen. Für die einen sind sie nach wie vor Populisten, also Vereinfacher komplexer Sachverhalte. Damit aber auch nah am Volk, was immer das auch sein soll. Für die politischen Parteien wird das offensichtlich erst dann zum Problem, Wenn der Populist das Ohr so nah am Volk hat, dass der Wähler zurückflüstert, auf dich habe ich schon so lange gewartet. Andere bezeichnen die deutsche Alternative als rechtspopulistisch, weil sie wissen, dass es ein Pendant auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums gibt. Inwieweit dieses die Bezeichnung links verdient, soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Für wieder andere haben wir es bei der AfD mit Konservativen, wahlweise auch Nationalkonservativen zu tun, die sich im bisherigen Parteienspektrum nicht mehr wiederfinden. Dies stellt sicherlich die bis dato affirmativste Bezeichnung und Beschreibung dar, die zudem der Eigenwahrnehmung der Partei recht nahe kommt. Darüber hinaus wird sie von einigen als nationalistisch bezeichnet, was derzeit noch mit einem kritischen Unterton konnotiert ist, das muss aber nicht so bleiben. Auch die Attribute rechtsradikal oder rechtsextrem fallen vereinzelt, wobei der zuvor beschriebene Normalisierungsdiskurs diese Bezeichnungen bereits in den Hintergrund oder an den Rand drängt. Aus unserer Sicht, liebe Zielgruppe, macht entgegen der beschriebenen Begrifflichkeiten die bereits zu Beginn gebrauchte Bezeichnung Protofaschisten am meisten Sinn. Faschisten als im ursprünglichen Sinne. Denn diese Partei, ihre Programmatik, ihre Rhetorik, ihre generellen Aussagen bestehen aus Rassismus, Nationalismus, Nationalsozialismus, Antisemitismus, Neofaschismus und Identitärem gepaart mit wirrem Wirtschaftsliberalismus. Die Trennung von Partei und Wählern wäre dabei so irreführend wie unsinnig. Die Wähler der AfD entscheiden sich an der Wahlurne nicht trotz der beschriebenen inhaltlichen Bestandteile oder der ekelhaften öffentlich geäußerten Zuspitzung ihrer Kader für diese Partei, sondern gerade deswegen. Sie wissen sehr genau, was sie bekommen. Die stetig wiederkehrenden Rückgriffe auf nationalsozialistische Terminologie, jüngst erst der rassistische Tweet des Ex-Richters und Bundestagsabgeordneten Jens Meyer gegen Noah Becker sind keine Ausrutscher. Selbst wenn einzelne AfD-Kameraden über die Stränge schlagen, erfüllen sie die für die Partei sinnvolle Funktion, Reaktionen auszuloten, eventuell noch vorhandene Grenzen in der öffentlichen Wahrnehmung sichtbar zu machen und sich gegebenenfalls ohne weitere Konsequenzen von Einzelstatements distanzieren zu können. Es wirkt daher nach geradezu lächerlich, wenn sich alle bürgerlichen Parteien bis hin zur sogenannten Linkspartei das hohle Hirn zermartern, wie denn dieser ominöse Wähler, der an ihrer Realität mit seinem Kreuz lediglich diffus protestiert, in ihre Gefilde zurückzuholen sei.
Свобода народ. Anfang des neuen Jahres ging der Münchner Soziologe Stefan Lessenich in der Süddeutschen Zeitung mit den gängigen Wahlinterpretationen ins Gericht. Unter der Überschrift »Der Klassenkampf der Mitte« schreibt er:
Das soeben vergangene Jahr wird als das Jahr in die deutsche Politikgeschichte eingehen, in dem mit der Alternative für Deutschland eine rechtsnationalistische Partei in den Bundestag einzog. Und in dem alle anderen politischen Kräfte krampfhaft versuchten, sich den Wahlerfolg dieser Partei zu erklären. Bemerkenswerte intellektuelle Energie und nicht geringe institutionelle Ressourcen sind dabei vor allem von linker Seite in eine stetig anwachsende Deutungsindustrie geflossen. Der es darum zu tun ist, den Siegeszug der AfD mit den Sorgen und Nöten unterprivilegierter Sozialmilieus in Verbindung zu bringen. Zwar belegen mittlerweile zahlreiche wahlsoziologische Analysen, dass die Rechtsnationalen bei praktisch allen gesellschaftlichen Gruppen punkten konnten und ihre Kernwählerschaft unter Selbstständigen und in Mittelschichtsmilieus haben, gleichwohl vergeht nach wie vor kaum ein Tag, an dem nicht das große Aufbegehren der Abgehängten beschworen wird. Im selben Atemzug folgt die Mahnung, die von entkoppelten Eliten enttäuschten und über neoliberale Politik empörten Protestwählenden wieder zurückzugewinnen. Was in der Regel bedeutet, der AfD auf den Mund zu schauen und zumindest schon mal rhetorisch mehr Patriotismus, Cem Özdemir, Heimat, Sigmar Gabriel oder schlicht Deutschland, Sarah Wagenknecht, zu wagen.
Und weiter schreibt Lessenich, der, und das wollen wir ihn an dieser Stelle verzeihen, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Attac Deutschland ist.
Beliebt ist es in diesem Zusammenhang, auf den Aufstieg Donald Trumps und auf dessen sozialökonomischen Nährboden zu verweisen und den deutschen Rechtsnationalismus dem US-amerikanischen Vulgärpopulismus anzuverwandeln. Als deutscher Rostgürtel muss dann das Ruhrgebiet herhalten, als mittlerer Westen die neuen Länder. Und aus dem Hass des ländlich deindustrialisierten Amerikas auf Washington, Hillary und eine korrupte Kongressaristokratie wird das Ende der Geduld des deutschen Prekariats mit Brüssel, Merkel und der ewigen GroKo. Gleichzeitig läuft auch hierzulande eine Fremd- und Selbstbezichtigungsmaschinerie auf Hochtouren, der es inzwischen zum geradezu manisch wiederholten Allgemeinplatz geworden ist, dass Schuld an allem oder doch an vielem der herrschende linksliberale Kulturalismus sei. Jahrzehntelang habe man sich um die Gleichstellung der Geschlechter gekümmert, statt um die soziale Lage der Arbeiterschaft. um die Wahrung von Minderheitsrechten statt um die Interessen der Mehrheitsgesellschaft. Deutschland, so immer häufiger der Tenor, nunmehr auch von links, schafft sich ab. Der Transrapid gescheitert, die Transsexuellen obenauf. Warum aber ist die erweiterte, in SPD und Linkspartei organisierte Sozialdemokratie so sehr darauf erpicht, den deutschen Arbeiter als erstes Opfer der Globalisierung darzustellen? Warum verwendet eine Herrscher von den jeweiligen Parteimilieus, mehr oder weniger organisch verbundenen Intellektuellen, so viel Hirnschmalz und Herzblut darauf, den kleinen Mann wiederzuentdecken und für ihn und sein Schicksal Partei zu ergreifen? Gut, die einen mögen besten Willens darauf hinwirken wollen, dass dieser endlich mal wieder auf die Straße geht und sich als das revolutionäre Subjekt erweist, das der deutschen Linken vor nun ziemlich genau 100 Jahren abhanden gekommen ist. Die anderen hingegen wollen ganz offensichtlich nichts auf ihre eigene, eigentliche Wählerklientel kommen lassen. Dass die irregeleiteten Falschwähler des vergangenen Jahres nicht etwa die von größter Mühsal beladenen Klassen dieser Republik sind, sondern im Aufstieg der AfD sich das mit verbaler Aggressivität und nicht selten auch physischer Gewalt vorgebrachte Aufbegehren der vielbeschworenen Mitte dieser Gesellschaft äußert, mag man nicht so gerne hören. Denn Deutschland hält große Stücke auf seine Mitte. Ihr sozial ausgrenzender, sich selbst am nächsten stehender Charakter passt dann nicht so recht ins Bild. Dieses Bild nämlich ist das einer Gesellschaft, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg durch Fleiß und Ingenieurskunst, soziale Marktwirtschaft und Sozialpartnerschaft Pliesch und Plum aus den Untiefen der NS-Diktatur an die Weltspitze der Exportnationen emporgearbeitet hat. Eine Gesellschaft des kollektiven Aufstiegs, in der soziale Integration großgeschrieben worden sei und eine lebendige Demokratie geherrscht habe, über die dann das Übel gleichsam von außen gekommen ist. Erst die Lasten der Wiedervereinigung, dann der angelsächsische Neoliberalismus und die globale Standortkonkurrenz, schließlich auch noch die afrikanisch-arabische Fluchtmigration. Dass angesichts all dieser Irritationen das altwestdeutsche Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell in der Rückschau idealisiert wird, kann kaum mehr verwundern. Schließlich musste es nicht wenigen Deutschen vor und selbst noch nach 1989 auch vielen Ostdeutschen als die beste aller Welten erscheinen. In jedem Fall war es der materielle Nährboden für den unaufhaltsamen Aufstieg des deutschen Facharbeiters, seiner Lebens- und Gedankenwelt. Ein Leben, das eine ganze Weile lang eine ganze Menge Leute führen konnten und das heute in Reinkultur nur noch Wolfsburger Gesamtbetriebsratsvorsitzenden vergönnt sein dürfte. Die andere, dunkle Seite der deutschen Aufstiegsgesellschaft freilich, wird in der Flut wehmütiger Rückblicke auf glücklichere Zeiten selten bis nie thematisiert. Dabei lebte diese Gesellschaft von einer Vielzahl sozialer Schließungen und Ausschlüsse, mit denen die Mittelschichten wiederum gut leben konnten und von denen sie im Rahmen und Maße ihres effektiven sozialen Aufstiegs auf die Dauer immer besser lebten. Sozialwissenschaftlich ist es allerdings eine Binsenweisheit, dass an der Aufstiegsgesellschaft seligen, vornehmlich männlichen Angedenkens, etwa ein Großteil der Frauen nicht, nur halb oder allenfalls indirekt partizipierte. Als unentgeltliche Reproduktionsarbeit leistende Hausfrauen, als schlecht bezahlte Teilbeschäftigte oder als auf die Sozialleistungsansprüche ihrer Ehemänner verwiesene Sozialstaatsbürgerinnen zweiter Klasse.
Stefan Lessenich resümiert im Anschluss:
Wenn sich nun heute Unbehagen am Gang der gesellschaftlichen Dinge artikuliert, wenn öffentlich Unzufriedenheit geäußert wird und sich sozialer Protest regt, dann stecken dahinter gerade nicht, weder auf der Straße noch in der Wahlkabine, die am schlechtesten gestellten und Vergessenen der bisherigen Aufstiegsgesellschaft. Nach wie vor sind es eben diese Gruppen und Milieus, die sich nicht Geltung verschaffen können und keine öffentliche Resonanz für ihre Nöte, Anliegen und Interessen erhalten.
Wer sich gegenwärtig Luft verschafft und Gehör findet, sind nicht die prekären Unterschichten oder eine am Rande des sozialen Abstiegs stehende Mitte. Was wir im Jahr 2017 vielmehr erlebt haben, ist der Aufstand der Etablierten. Eine Bewegung zur Verteidigung von als gerechtfertigt erachteten und durch den Aufstieg von Außenseitern als gefährdet wahrgenommenen ökonomischen, sozialen und kulturellen Vorrechten. Eine Bewegung, die Klassenkämpfe aus der Mitte führt und in der die unteren und oberen Fraktionen der Mittelschicht in einer klassenpolitischen Positionierungskonkurrenz zueinander stehen, um letztlich dann aber doch an einem Strang zu ziehen.
Is he dead for us?
In Reaktion auf die Wahlerfolge der AfD haben eine stattliche Zahl von politischen Akteuren den sofortigen Sprint nach rechts angetreten und dabei immer wieder betont, wie wichtig es doch sei, die Wähler und damit die Verantwortlichen für den Erfolg der Protofaschisten nicht zu beleidigen, indem man sie als das bezeichne, was sie sind. Gabriel Wagenknecht oder der ebenfalls bereits erwähnte Özdemir, sie und ihre Wahlvereine kennen kein Halten, wenn es darum geht, genuin rechte Begrifflichkeiten und Denkmodelle für sich zu reklamieren und sich als die besseren Deutschen, die besseren Patrioten, die besseren Nationalisten, die besseren Volksversteher, die besseren Heimatschützer zu präsentieren. Dass sich ein bayerischer Politdünnbrettbohrer namens Alexander Dobrindt als neurechter Anhänger der konservativen Revolution molischer Prägung outet, erscheint vor diesem Hintergrund schon kaum eine Erwähnung wert. Denn während der CSU-Landesgruppenchef und seine Partei nicht im Verdacht stehen, den gesellschaftlichen Fortschritt im emanzipatorischen Sinne anführen zu wollen, klingen doch die Schlussfolgerungen des sozialdemokratischen Quartals Irren Gabriel aus den Wahldebakeln in 2017 wesentlich interessanter.
Die SPD müsse sich nun wieder stärker um jene Teile der Gesellschaft kümmern, die sich unwohl, oft nicht mehr heimisch und manchmal auch gefährdet sehen. Es gehe nicht einfach darum, Linker zu werden und Umverteilungsfragen zu stellen. Im Kern geht es um eine kulturelle Haltung und um Fragen nach Identität. Ist der Wunsch nach sicherem Grund unter den Füßen, der sich hinter dem Begriff Heimat verbindet, etwas, was wir verstehen, oder sehen wir darin ein rückwärtsgewandtes und sogar reaktionäres Bild? Fragt Gabriel. Und ist die Sehnsucht nach einer Leitkultur angesichts einer weitaus vielfältigeren Zusammensetzung unserer Gesellschaft wirklich nur ein konservatives Propagandainstrument, oder verbirgt sich dahinter auch in unserer Wählerschaft der Wunsch nach Orientierung in einer scheinbar immer unverbindlicheren Welt der Postmoderne?
Zitiert der SZ-Journalist Matthias Drobinski Mitte Dezember des letzten Jahres den vormaligen SPD-Vorsitzenden.
Plastic flag made in China, you woody blues, reclaim a forever.
Nun ist ein sozialdemokratischer Schwenk nach rechts ebenfalls keine unvorhersehbare Überraschung. Das Spielchen kennt man aus ihrer langjährigen Geschichte nur zu gut. Wenn dies allerdings in einem hochproblematischen gesellschaftlichen Prozess geschieht, scheint es hilfreich, diese Dynamik und ihre mögliche weitere Genese im Auge zu behalten. Der Autor Tomasz Konitsch schrieb dazu bereits vor den Wahlerfolgen der AfD auf der Plattform Telepolis:
Der Nationalsozialismus war eine Massenbewegung, deren Erfolg mit einer beständigen ideologischen Radikalisierung einherging. Es wurde immer schlimmer, als es zunächst schien. Auf jeden Widerstand, auf jeden Krisenschub wurde mit einem Exzess reagiert, wobei die irrationalen Momente des Nationalsozialismus überhand nahmen. An Auschwitz, dem genozidalen Wahn, der vermittels perfider instrumenteller Vernunft realisiert wurde, blamieren sich übrigens auch alle linken Versuche, hier noch irgendwelche rationalen Interessen herrschender Klassen zu imaginieren. Von diesem massenmörderischen Wahnsinn scheint das gegenwärtige Deutschland, wie auch der Großteil seiner politischen Rechten, meilenweit entfernt. Angesichts des historisch einmaligen Zivilisationsbruches, den Nazi-Deutschland beging, verbieten sich eigentlich alle leichtfertigen historischen Gleichsetzungen und die notorischen Hitler-Vergleiche. Gegenwärtig terrorisieren keine Braunhemden-Hundertschaften bei Fackelaufmärschen Ausländer und Andersdenkende, zumindest nicht massenhaft. Und dennoch ist die aktuelle gesellschaftliche Situation in Deutschland durchaus mit dem Vorfaschismus der späten 20er und frühen 30er Jahre des 20. Jahrhunderts vergleichbar. Eine breite, reaktionäre, ins Rechtsextreme tendierende gesellschaftliche Dynamik hat sich der Bundesrepublik bemächtigt. Eine ideologische Massenbewegung, die sich im Wahn verliert, ist sehr wohl wieder präsent in Deutschland. Und Konitsch führt weiter aus: Ein jeder Krisenschub lässt die entsprechenden rechtspopulistischen und rechtsextremen Wahngebilde weiter anschwellen. Der ideologische Reflex, die Sarrazin-Debatte hatte hier einen durchaus entscheidenden Anteil, ist immer der gleiche. Ein Krisenschub wird immer auf halluzinierte, rassistische oder kulturelle Minderwertigkeiten der Krisenopfer zurückgeführt. Die Krisenursachen werden so personifiziert. Die Arbeitslosen sind schuld an Verblendung und Arbeitslosigkeit. Die Südeuropäer sind schuld an der Eurokrise. Die Araber sind schuld an Krieg und Staatszerfall in ihrer Region. Deutschland müsse sich folglich gegenüber diesen Regionen, gegenüber diesen minderwertigen Menschengruppen schützen, kostet es, was es wolle. Und seien es die letzten zivilisatorischen Mindeststandards. Die rechtsextreme Praxis, die aus solch einer Ideologie letztlich resultieren muss, ist offensichtlich Krieg gegen Arbeitslose, gegen Ausländer, gegen Volksfremde und parasitäre Elemente, die das Gastrecht missbrauchten. Und es ist übrigens das historische Verhängnis des rechten Flügels innerhalb der Linken, die Ausbildung und das Anschwellen dieser ideologischen Dynamik in der Bundesrepublik mit einer populistischen Politik befördert zu haben. Sarah Wagenknechts Bemerkungen über das verwirkte Gastrecht von Flüchtlingen, die Forderung nach der Abriegelung von Grenzen durch Oskar Lafontaine sowie die Umtriebe eines Dieter Dehm haben zu Verfestigung dieser rechtsextremen Ideologiemuster in der deutschen Öffentlichkeit beigetragen. Die dargelegten ideologischen Reflexe zur Personifizierung der Krisenursachen werden so zusätzlich durch Linke legitimiert, die an einer kategorialen Kritik des Kapitalismus längst nicht mehr interessiert ist. Die Rechten in der Linken sind somit Teil dieses ideologischen Prozesses, quasi dessen Nachgeburt, ohne selber organisatorisch in eben solchen Parteien oder Zusammenhängen vertreten zu sein. Wagenknecht, Dehm oder Lafontaine sind keine Nazis. Sie müssen selber auch gar nicht zukünftig zu Nazis werden. Sie tragen aber zur Etablierung, zur Radikalisierung des entsprechenden reaktionären Narrativs bei, zur Verfestigung der protofaschistischen Ideologiesplitter, die sich schon in Millionen von Köpfen ganz gewöhnlicher Bürger finden lassen.
Evil men with racist views spreading all across the land. Don't just sit there on your ass and look at funky chain dance. Brothers, sisters, shoot your best. We don't need this fascist groove thing.
Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need the fascist groove thing.
History will repeat itself. Crisis point, we're near the hour. Counterforce will do no good. Part you as I feel your power. Hitler proves that funky stuff. It's not for you and me, girl.
No, 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 no.
Europe's an unhappy land. They've had their fascist groove thing.
Brothers, sisters, we don't need the fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need the fascist groove thing.
Democrats are out of power. Across that blue white ocean, Reagan's president-elect, fascist god in motion. Generals tell him what to do. Stop your good time dancing. Train their guns on me and you. Fascist gang advancing. Sisters, brothers, lend a hand. Increase our population. Grab that blue thing by the throat and throw it in the ocean. You're real tonight, you move my soul. Let's cruise on the dance floor. Come out your hands and dance your dance. Shake that fascist groove thing.
Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers,
sisters. We don't need our badges, Groovy. Brothers, sisters. We don't need our badges, Groovy. Brothers, sisters. We don't need our badges, Groovy. Brothers, sisters. We don't need our badges, Groovy. Brothers, sisters. We don't need our badges, Groovy. Brothers, sisters. We don't need our badges, Groovy. Brothers, sisters. We don't need our badges, Groovy. Brothers, sisters. We don't need our badges, Groovy. Brothers, sisters. We don't need our badges, Groovy. Brothers, sisters. We don't need our badges, Groovy. Brothers, sisters. We don't need our badges, Groovy. Brothers, sisters. We don't need our badges, Groovy. Brothers, sisters. We don't need our badges, Groovy.
Mitunter kann man den Eindruck gewinnen, es gebe tatsächlich hier und dort eine gewisse Unsicherheit, wie man mit den selbstbewussten und mittlerweile zu einiger politischer Relevanz gekommenen Protofaschisten umgehen soll. Zeugnisse dafür gibt es in der jüngsten Zeit zuhauf. Von den Debatten um das Buch Mit Rechten reden, über die ungezählten erbärmlichen Versuche, mit ihnen in Talkshows zwecks Entlarvung diskutieren zu wollen, bis hin zu dem kollektiven Feuilletonjubel über einen Bundestagsabgeordneten der FDP, der angeblich den ganzen AfDlern im Reichstag die Stirn bietet und ihnen ganz unverblümt und total mutig inhaltliche Widersprüche um die Ohren haut. Sie alle, inklusive unserem wackeren Liberalen, haben nicht verstanden, dass es darum gar nicht geht. Ein weiterer Kolumnist der Süddeutschen Zeitung, Norbert Frey, hat ebenfalls im Dezember des letzten Jahres diesbezüglich geschrieben.
Mag sein, dass ich da etwas missverstehe, aber mich befremdet die Empfehlung, von gleich zu gleich mit Menschen zu sprechen, die sich, und sei es unter der Tarnvokabel des Ethnopluralismus, aus freien Stücken zu Ungleichheit und Rassismus bekennen.
Ähnlich sieht es die ehemalige Piratenvorsitzende Marina Weißband. Dem Deutschlandfunk sagte sie vor kurzem:
Wenn Nazis der Meinung sind, dass ich verbrannt werden sollte, und ich der Meinung bin, das nicht, dann dürfen unsere Meinungen nicht gleichberechtigt nebeneinander stehen. Die Wahrheit liegt nicht irgendwo in der Mitte. Eine dieser Positionen ist ganz klar gesellschaftlich zu ächten. Wir können mal langsam aufhören, Nazis beim Einkaufen zu begleiten und ihre Wohnungen zu besuchen, um mal die Meinungen der besorgten Bürger kennenzulernen und zu hören. Wir haben sie in den letzten 2 Jahren bis zum Erbrechen gehört. Wir kennen alle ihre Parolen, alle ihre rhetorischen Winkelzüge. Vielleicht ist es auch mal Zeit, mehr den besorgten Menschen zuzuhören, deren Unterkünfte sie anzünden.
Yo, your Fox News, that is not news. Being a Nazi ain't just views. Being a Nazi, you must lose. Punching Nazi in his face. 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 Punching Nazi in his fucking face. Punching Nazi in his face. Punching Nazi in his fucking face. They tell us not to use violence. They're telling us not to use violence. They tell us not to use violence. They're telling us not to use violence. Like being a Nazi ain't violence. Like being a Nazi ain't violence. Just being a Nazi is violence. So when we see Nazis, it's violence. Punching Nazi in his fucking face. Punching Nazi in his fucking face. Punching Nazi in his face. Make America great. Punching Nazi in his face to make America great. Stupid and wrong. Your life is worthless, you are a pawn. You work for the corporate, it's right-wing agenda. Unknowingly, why you think you fight against it? Your lies are disproving, you look like a fool. You lose every war, every battle and duel. Confederates lost, the Nazis they lost. The alt-right are losing forever, you'll never be cool. Punch a Nazi in his face. You're only ever looking sad and pathetic. A silly, pitiful disgrace. In your Trump hats, you don't want facts. You'll get repealed and replaced. Like if Fuhrer couldn't do to our healthcare. Make America great. Punch a Nazi in his face. But I'm not even doing a full, real fucking song.
Make them
okay?
afraid.
That's it.
To go out in public. Don't get it mistaken. They want to kill you. They want you to die in their Holocaust. Just them existing is violence. So yes, you absolutely can fucking punch them. Stop being pussies about it. Oh, by the way, for insurance purposes, this song in no way promotes violence towards anyone. Except Nazis.
Am Ende der Beschäftigung mit der politischen Entwicklung in Deutschland bleiben eigentlich nur zwei recht simple, wenn auch nicht populistische Erkenntnisse. Dass nämlich Faschismus keine Meinung, sondern ein Verbrechen ist und dass daraus resultiert, jenem keinen Fußbreit zu gewähren, nicht mehr und nicht weniger.
Ihr müsst sie lieb und nett behandeln. Erschreckt sie nicht, sie sind so zart. Ihr müsst mit Palmen sie umwandeln, getreulich ihre Eigenart. Pfeift eurem Hunde, wenn er sie ankläfft. Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Wenn sie in ihren Seelen hetzen, sagt ja und Amen, aber gern. Hier habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen und prügeln sie, so lobt den Herrn. Denn prügeln ist doch ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. You have to treat them nice and gentle. Do nothing rash, they're sensitive. You must be somewhat sentimental, respectful of the way they live. Don't let your dogs attack them on the street. Embrace the fascists where you may meet. If they should call for hate or violence, just let them talk, it is their right. And keep your protestations silent. You wouldn't want to start a fight. For fighting is what they do best. Embrace the fascists, and you'll be blessed. Sie, du lieber Himmel,
das Leben so rein. Das ist ein Pazifistenfimmel. Wer möchte nicht gern Opfer sein? Und spürt ihr auch in eurem Bauch den Hitlerdolch tief bis zum Heft? Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. And if they fire their guns upon you, is life so precious in your eyes? You would be sheep with wolves around you. Why not be gladly victimized? And if you feel inside your guts the